Habt ihr das Lobpreisteam gesehen? Eins geht gerade, ein Mitglied des Lobpreisteams. Schön, ne? Neue Konstellation. Vielen Dank. Nico, mir ist aufgefallen, dass du der Älteste bist in diesem Lobpreisteam. Ja, so ändern sich die Zeiten, ne? Ich freue mich, heute Morgen hier bei euch zu sein, vor euch jetzt zu stehen. Und ich freue mich aus zwei Gründen. Den einen hat die Bärbel schon in der Einleitung gesagt, die Tatsache, dass jetzt hier Sonntag ist, heißt, ich hatte am Freitag meinen letzten Arbeitstag, die letzte Schicht. Cool. Das Arbeitsjahr ist zu Ende. Und das ist einfach schon mal cool. Und ich weiß nicht, in der Schule, weiß nicht, ob ihr noch viel arbeiten oder so ein Kram geschrieben habt, alles Mögliche vor Weihnachten fertig sein muss. Bei uns ist vor Weihnachten, dreht immer die ganze Welt durch und denkt, sie müsst alles irgendwie noch vor Weihnachten auf die Reihe bringen. Und insofern geht das immer so ein bisschen die Schere auseinander, ne? Besinnlichkeit und Ruhe und ah ja, Weihnachten kommt gleich und dann, ja, das da muss aber noch unbedingt fertig werden. Ja, und der zweite Grund, das hat mit der Predigt zu tun, weil ich freue mich, euch richtig, also ich hoffe es mal, dass es eine richtig gute Botschaft ist, aber ich habe mich tierisch gefreut in der Vorbereitung. Ich habe mal ein bisschen auf Technik verzichtet, das war beim letzten Mal ein bisschen schmerzhaft für mich. Heute müsst ihr also allein mit mir vorlieb nehmen und mit dem Wort Gottes, wenn ihr das denn griffbereit habt. Es soll heute Morgen um ein Wort gehen über Wahrheit und Freiheit. Wahrheit und Freiheit, das klingt wie ein Revolutionsfilm oder Freiheitskämpfer. Also das sind so Begriffe, die nicht einfach nur, so gewöhnliche Begriffe sind, sondern da ist so Sehnsuchtsworte. Das ist, was da haben Menschen über den Lauf der Geschichte richtig viel sich drum Gedanken gemacht, so die Dichter und Denker in Griechenland oder auch in unserer deutschen Geschichte. Was haben die sich den Kopf zerbrochen, um die Wahrheit zu finden? Oder für Freiheit gekämpft, unsere französischen Schwestern und Brüder, ja, schon. Also die Nachbarn, die haben da ja eine ganz besondere Kultur entwickelt, für die Freiheit zu kämpfen. Und auch heute ist das ein Thema, das einen nicht unbedingt kalt lässt. Aber die Frage ist ja, was sagt denn Jesus zu Freiheit und Wahrheit? Was finden wir denn in der Bibel darüber? Und es wird heute zentral immer wieder um den ein und selben Vers gehen, um die zentrale Bibelstelle an der Stelle für mich überhaupt. Und das ist Johannes 8, der Vers 32. Da sagt Jesus, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich liebe diesen Satz. Denn der hat schon so viel mir zu sagen gehabt. Und ich weiß nicht, wer von euch Adrian Plass kennt, das Tagebuch des frommen Chaoten. Da ist mir der zum ersten Mal so bang, so richtig ins Auge gesprungen. Und seitdem kaue ich den immer wieder und immer wieder. Und es kommt immer noch was raus, noch nicht fertig. Und ich möchte euch heute Morgen auf drei unterschiedlichen Ebenen diesen Satz näher bringen, erläutern und werben dafür, wie das Leben verändern kann. Ich habe auf Technik verzichtet. Eigentlich hatte ich gedacht, ich habe so eine schöne Video- oder Anspielidee, wie ich dieses Thema illustrieren kann mit meiner Tochter zusammen. Wollte ein Video drehen. Die Realität, und neben dem Zeitdruck, aber die Realität hat uns die Woche sowas von eingeholt zu diesem Thema Wahrheit und Lüge, dass ich gesagt habe, nee, das da geht nicht. Das ist zu nah am wirklichen Leben dran. Aber wie oft wollen wir uns davor drücken, mit der Wahrheit rauszurücken? Also vielleicht ja nur ich und ihr sagt, Mike, du bist ein schlechter Mensch, aber mir geht es oft so, wenn so eine Sache verbockt worden ist, dann geht so der Blick rundum, hat es einer gesehen? Nee? Okay, dann soll es auch so bleiben. Dann halten wir das Ganze hier schön unterm Teppich, dann tun wir mal so, als wäre nichts gewesen. Und da geht so dieser Reflex dann in uns los und wir fangen an, oder ich will vielleicht nicht immer von wir reden, will euch nicht selber einbeziehen in meine Schlechtigkeit. So diese Selbstrechtfertigung, naja, machen doch alle so. Oder es ist mir doch einfach so passiert. Oder ja, merkt ja keiner. Oder machen nur alle so, ja. Aber die Frage, die mir da so durch den Kopf gegangen ist, was ist denn eigentlich der Grund dafür, warum das einem so schwer fällt, mit seinem Mist ans Licht zu kommen? Warum strengen wir uns oft so an, schlechte Dinge zu verheimlichen? Denkt man, ein Teil davon liegt an unserer Sozialisation. Das gibt keinen Applaus normalerweise. Also da gibt es schlechte Erfahrungen, Ablehnungen, die wir vielleicht zurückgespiegelt bekommen haben, wenn andere von unserem Mist Wind bekommen haben. Das Gefühl der Enttäuschung über mich selbst, weil das passt ja nicht so zu meinem Bild. Der Riss in diesem Selbstbild, die Angst vor Strafe. All das, denke ich, habe nicht nur ich, sondern das könnt ihr auch mit eurem Leben bestätigen. Und das tut weh. Das Gefühl, abgelehnt zu werden, weil man was getan hat oder eben auch nicht getan hat, das möchte man gern verhindern. Das ist nicht toll. Ich muss ja beruflich viel in Asien mich beschäftigen. Den habe ich übrigens vor Weihnachten noch die Auftragsbücher vollgeknallt, weil die arbeiten jetzt 2 Wochen. In China ist es ein ganz großes Ding, sein Gesicht zu wahren oder eben nicht zu verlieren. Und das ist für die wahnsinnig wichtig. Du kriegst von einem Chinesen deswegen auch fast nie ein Nein. Das sind nur unterschiedliche Arten von Ja und du musst dann halt merken, eigentlich ist das ein Nein. Und der Staat agiert, ich meine, das ist ja kein netter Staat, habt ihr schon mitgekriegt, aber der agiert richtig massiv und bewusst auch mit diesem Mittel. Zum Beispiel, wenn du in Shanghai, da ist alles voll mit Kameras, so öffentliche Überwachungsgeschichten, George Orwell hätte seine Freude, wenn du da so bei Rot über die Ampel gehst, zum Beispiel, dann wird das Video, also wird ein Bild von dir aufgenommen und rechts und links sind dann Bushaltestellen, Werbetafeln und dann erscheint dann dein Bild von dir und drunter steht, das ist ein schlechter Chinese. Und das bleibt dann so lange da stehen, bis du das Ticket bezahlt hast, was es kostet, bei Rot über die Ampel zu gehen. Und das ist teuer. Und das könnte man sagen, pff, lass das Ding noch da stehen, ist mir doch egal. Aber der Chinese, das trifft den, dann zahlt er schnell und guckt, dass er Land gewinnt. Bei uns früher gab es in Europa, wenn ihr mal so alte Städte euch anguckt, gibt es noch den Pranger. So haben wir das früher gemanagt. Wenn jemand daneben gelatscht hat, dann haben wir den schön an den Pranger gestellt. Haben wir heute noch in unserem Wortbegriff, aber das war nicht lustig, da zu stehen. Konnte auch echt schmerzhaft werden. Es war halt eine andere Zeit. Heute würde ich mal sagen, sind die Pranger eher so in digitaler Welt vorgedrungen. Da hast du dann in Social Media, nennt sich dann Shitstorm. Und wenn da irgendwas doof gelaufen ist, dann kriegst du dort einen abgezogen. Also der Weg oder die Instrumente haben sich verschoben, aber das, was da dahinter steht, das ist menschlich, zeitlos und auch global. Irgendetwas in uns hat also so einen Sensus für gut und böse. Und wenn der sich meldet, wenn der klopft wie so ein Eiterzahn, dann ist das eben ganz schnell unser Reflex verheimlichen. Und wir haben da ja schlechte Vorbilder gehabt mit Adam und Eva, die uns das ja genauso probiert haben vorzumachen. Nachdem sie von dem Baum der Erkenntnis gegessen haben, abtauchen, wegducken, naja, vielleicht hat Gott es ja nicht gesehen. Aber ist diese Angst denn berechtigt? Wie sind denn wirklich deine Erfahrungen damit, zu deiner Wahrheit zu stehen? Deckt sich denn die Angst immer mit der Erfahrung? Und was bedeutet das eigentlich, ein dunkles Geheimnis zu haben? Das ist anstrengend. Das ist belastend. Das kostet Kraft in der Beziehung zu Menschen, an denen man schuldig geworden ist. So zu tun, als sei alles in Ordnung, wenn es nicht so ist, ist mühsam. Aus Angst vor Distanz und Ablehnung wendest du viel Kraft auf, dieses dunkle Geheimnis zu bewahren. Und es passiert dadurch am Ende genau das, wovor du dich so fürchtest. Die Distanz entsteht von deiner Seite, von alleine, ganz quasi automatisch. Das, was du umgehen wolltest, um jeden Preis verhindern wolltest, ereignet sich als Konsequenz ohne dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und weißt du was? Du bist einer Lüge aufgesessen. Was in Beziehung zu Menschen gilt, gilt an der Stelle auch für unsere Beziehung zu Gott. Verstecken führt zu Distanz. Der Unterschied ist nur, dass wir vielleicht vor Menschen Dinge tatsächlich noch geheim halten können, aber nicht vor Gott. Das heißt in der Bibel, dass Gott ins Verborgene sieht und die Herzen kennt. Ja, er kennt alle unsere Gedanken. Das ist ja jetzt gerade Nikolaus gewesen, hat ein Arbeitskollege mir die Woche erzählt. Der Nikolaus ist ja manchmal so ein schlechtes pädagogisches Mittel bei Leuten. Ne? Und dann hat er seinem Sohn gesagt, du Paul, pass auf. Der heißt wirklich Paul. Paul, pass auf, der Nikolaus, der kommt da in die Turnhalle und dann kriegst du Tacheles gesprochen. Und sagt er, alles cool, hab kein Problem. Ja, wieso? Das, was in der Halle passiert, das sieht der Nikolaus ja nicht. Der kann ja nicht durch das Dach gucken. War er fest davon überzeugt, dass ja nur was quasi so aus der Vogelperspektive zu sehen ist, für den Nikolaus präsent ist und alles, was hinter verschlossenen Türen passiert, hat er keine Ahnung von. Ja. Aber was das Geheimhalten wollen von Sünde mit einem macht, da gibt es einen schönen Psalmausschnitt von David, wo man nachlesen kann, wie man sich dabei fühlt. David zum Hintergrund, das war die Geschichte, wo er Ehebruch begangen hat und dann, um diesen Ehebruch zu vertuschen, den Ehemann von der Bathseba hat umbringen lassen. Und an der Stelle sieht man dann halt auch ganz schön, wie oft eine Sünde die nächste nach sich zieht, eine Lüge die nächste notwendig macht, um dieses Kartenhaus irgendwie aufrecht zu erhalten. Und dann David, ne? Nicht irgendwer, sondern David, der Mann Gottes, der König Israels. Ja, der hat aber auch ganz schön viel zu verlieren. Aber was sagt er über sich selbst, über diese Zeit, wie es ihm da gegangen ist? Können wir im Psalm 32 nachlesen. Da sagt er, solange ich schwieg, verfiel auch mein Leib, denn unaufhörlich schrie es in mir. Du hattest deine Hand schwer auf mich gelegt, bei Tag und bei Nacht, und das hörte nicht auf. Mein Lebensmut verdorrte in der Sommerglut. Zu David hat Gott in seiner Gnade einen Propheten geschickt, der ihm über so eine Gleichnisgeschichte dann seine eigene Schuld vor Augen geführt hat und am Ende David dann rausrückt mit der Sprache. Und dann ist die Reaktion halt überraschend. Bei der Bundeswehr gab es so einen Spruch, Papa kennt den, von dem habe ich ihn nämlich auch, melden macht frei. Bei der Bundeswehr hat das ein bisschen anderen Charakter, da geht es um andere Themen, aber für mich ist das so ein Satz, der das zum Ausdruck bringt, worüber ich jetzt hier rede. Dieses Auspacken macht frei. Die Wahrheit wird euch frei machen. Denn wie reagiert denn Gott auf dieses Schuldbekenntnis von David, wo er nicht nach Ausreden oder Entschuldigungen oder Relativierung oder irgend sowas gesucht hat, sondern klipp und klar sagt, das war meine Schuld. Er vergibt ihm und schenkt ihm Befreiung. Dieser Psalm 23 sagen, der ist so eingebettet, also das, was ich gerade eben vorgelesen habe, das ist, glaube ich, Vers 3 und 4. Es geht los mit Vers 1, da schreibt der David, wie glücklich ist der, dem die Verfehlung vergeben und die Sünde zugedeckt ist. Wie glücklich zu preisen der Mensch, dem Jahwe die Schuld nicht zumisst und dessen Geist frei ist von Betrug. Dann kommen diese Verse über die Zeit, wo es nicht so war. Und dann führt der David weiter fort. Da endlich bekannte ich dir meine Schuld und verschwieg mein Unrecht nicht länger vor dir. Da sprach ich es aus. Ja, ich gebe es zu, ich bekenne meine Vergehen, Jahwe. Und du hast mich befreit von der Schuld, hast die Sünden vergeben, das Böse bedeckt. Es geschieht das Gegenteil von dem, was er befürchtet hat. Gott verurteilt und straft ihn nicht, sondern er spricht ihn frei. Gerade weil er seine Schuld am Ende so schonungslos bekannt hat. Aber in der Zeit davor hatte das Dunkel Macht über ihn und seine Beziehung zu Gott war gestört. Wie ist das eigentlich möglich? Warum reagiert Gott so anders als erwartet an dieser Stelle? Warum kann er das überhaupt? Sagt sein Gesetz nicht, dass wer sowas wie David getan hat, die Todesstrafe verdient? Wie kann Gott ihn da freisprechen? Das ist doch ein Widerspruch. Ist Gott seinen eigenen Maßstäben nicht mehr treu? Ist der David irgendwie was Besonderes? Wird der irgendwie, ja, ne, fünfe Grade sein lassen? Doch, Gott ist seinen Maßstäben treu. Aber er war eben in diesem Konflikt. Die Gerechtigkeit und Treue zu seinem eigenen Wort machten es erforderlich, dass jemand die Strafe bezahlt. Aber wenn das jetzt der Mensch gewesen wäre, dann hätte das in der Ausrottung der Menschheit geendet. Hat er ja schon mal gemacht, fast. Ist ja dann nur noch Noah übrig geblieben. Und nicht nur hier auf dem Planeten wäre dann nur noch tierisches Leben unterwegs gewesen. Der Himmel, diese Wohnstätte, die Gott bereitet, wäre immer ein lebloser oder eine Wohnung ohne Leben geblieben. Und aus diesem Dilemma wollte Gott rauskommen. Aber aus uns, aus menschlicher Sicht, gab es einfach keine Möglichkeit, das zu tun. Und deswegen hat Gott selbst die Strafe auf sich genommen, die wir verdient haben. Die Liebe Gottes zu dir hat Jesus auf die Erde gebracht und sein Tod am Kreuz dich freigemacht. Das Ganze aber nicht einfach nur pauschal, so mit der Gießkanne für alle, sondern ist ein ganz individuelles Angebot an jeden Einzelnen. Das heißt, wenn du willst, nehme ich deine Schuld weg. Aber nur wenn du willst. Das heißt, wenn du deine Schuld zugibst. Und dann kann man, und damit kann der Johannes dann in seinem ersten Brief folgenden Satz sagen. Da schreibt er: Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Bei Menschen mag diese Gleichung nicht immer aufgehen, aber ich kann euch mit meinen gerade mal zarten 49 Lenzen sagen, dass in den allermeisten Fällen es eine positive Rückmeldung auf ein klares Schuldbekenntnis auch von Menschen gibt. Insbesondere auf der Arbeit. Die Leute sind so darauf programmiert, dass keine Sau sich zu seiner Schuld stellt und immer nur Ausreden, andere Umstände oder eben die Schuld auf andere weisen will, dass wenn du dich da hinstellst und sagst, das da war einfach nur mein Fehler, die dann kommen und sagen, nee, musst ja auch noch sehen, das war ja vielleicht nur noch wegen dem und wegen und so. Dass du dir, das kannst du doch nicht sagen, dass du schuld bist. Aber selbst wenn es nicht so ist, man ist ja nicht überall so, ne? Aber wenn es nicht so ist, sagt Jesus, dass es jedes Mal, wenn ein Sünder umkehrt von seinem Weg, seine Schuld vor Gott bekennt, im Himmel eine Party steigt. Leute, und das gilt jedes Mal. Und weißt du warum? Weil jede vergebene Sünde zum einen die Macht und den Einfluss der Sünde verringert. Sie verliert also an Boden in deinem Leben und damit auf diesem Planeten. Und zum anderen macht sie das Opfer Jesu wertvoller. Denn mit jeder Sünde, die dieses Opfer ausgleicht, steigt quasi der Wert. Also wird Jesus groß gemacht und die Sünde zurückgedrängt. Gute Gründe für eine Party, oder? Menschen können wir durch Sünde enttäuschen und der Weg daraus ist manchmal nicht so schnell, nicht so ad hoc und flott. Es kommt halt darauf an, wie die Schuld an ihnen aussieht. Aber Gott kannst du nie enttäuschen. Das würde nämlich bedeuten, dass er sich vorher in dir getäuscht hat. Das hat er aber nicht. Der hat von Anfang an gewusst, was er sich da erkauft hat. Und stell dir vor, er hat es trotzdem gemacht. Ey, das ist doch saugut, oder? Leute, Jesus liebt es zu vergeben, wenn wir Sünde beim Namen nennen. Wenn wir mit der Wahrheit rauskommen, macht er uns frei. Nochmal der Vers vom Anfang. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist also die erste Ebene, auf der dieser Vers gilt. Und das ist quasi so die Anfangsebene. Aber nicht Anfang im Sinne von, das ist dein einmaliger Lebensjoker, den du dir wohl überlegen musst, wann du den ziehst und danach bist du wieder selber in dem Schlamassel damit klarzukommen. Nein, das hier kannst du so oft machen, wie du es brauchst. Du kannst zu diesem Anfangspunkt, diesem Schuldbekenntnis so oft zurückkehren, wie nötig. Alle 5 Minuten, alle 30 Minuten, ganz egal. An der Stelle möchte ich übrigens die These formulieren, dass es Jesus gar nicht primär darum geht, dass wir endlich ohne Sünde leben. Der Fokus darf nicht auf einer Sündenvermeidungsstrategie liegen. Der Fokus soll darauf liegen, in der immer größer werdenden Nähe und Liebe zu Jesus zu leben. Die Beziehung zu ihm steht im Vordergrund. Das mit der Sünde ist die Folge davon, aber weit weniger verkrampft, als wir das oft meinen. Denn eine Sündenvermeidungsstrategie, das führt uns Schritt für Schritt in Enge, Gesetzlichkeit, Heuchelei, Überheblichkeit und raubt die Freude. Riecht schwer nach dem, wie die Pharisäer so drauf waren. Kommen wir zur zweiten Ebene. Wir haben alle in unserem Leben eine Reihe von Glaubenssätzen. Quasi so eine Kiste, die wir Zeit unseres Lebens mit Dingen, Werten, Sätzen füllen. Die einen kommen rein, die anderen fliegen raus. Kennt ihr diesen Spruch, das habe ich über Bord geworfen, ne, wenn man sich von irgendwas getrennt hat. Und das hat jeder. Auch die sagen, dass sie an nichts glauben, dann ist eben dieses an nichts Glauben in ihrer Kiste als so ein Glaubenssatz. Und diese Sätze sind die wirklichen Grundlagen in unserem Leben. Nach ihnen handeln wir. Wenn du dich jetzt selber nach deinen Glaubenssätzen fragst, da werden dir eine Reihe durch einfaches Nachdenken einfallen. Ein anderer Weg, sich hier selbst mal klar zu machen, woran man eigentlich glaubt, ist der noch ein gutes Stück tiefer geht, nämlich so diesen Rückwärtsschluss zu machen. Schau dir an, wie du lebst, wie du handelst, welche Entscheidungen du triffst, wem oder was du Priorität in deinem Leben einräumst, wie verbringst du deine Zeit, wofür gibst du dein Geld aus, welche Ziele verfolgst du in deinem Leben, was sind die Themen, mit denen du dich füllst. All das sagt etwas darüber aus, welche Glaubenssätze du in deinem Leben hast. Und manchmal findest du dann sogar Widersprüche, dass du nämlich eigentlich denkst, dieses oder jenes zu glauben, aber du handelst in eine ganz andere Richtung. Dann stimmt was nicht. Aber zurück zur Kiste. Die haben wir uns jetzt also angeschaut und analysiert. Und ich behaupte mal, dass jeder von euch eine Reihe von Lügen in seinem Leben hat, den er immer noch Glauben schenkt. Es gibt eine ganze Menge von Lügen, die aus unterschiedlichen Gründen Teil unseres Denkens sind und die wir glauben. Manche trifft man verstärkt außerhalb von solchen Räumen hier wie Kirche und Gemeinde. Andere gibt es verstärkt unter Christen. Aber sie haben alle gemeinsam, dass sie uns knechten und von der Wahrheit, die Gott über uns sagt, fernhalten wollen. Das ist ein riesen Gebiet, aber ich habe mal so eine kleine, Best-of will ich nicht sagen, aber so eine kleine Auswahl von diesen Lügen mitgebracht, damit ihr vielleicht besser versteht, was ich meine. Das sind so Sätze wie, ich bin nichts wert. Ich muss mich anstrengen, um Gottes Liebe zu verdienen. Ich bin hässlich. Man lebt nur einmal. Hauptsache gesund. Du musst zuerst an dich denken. Für mich gibt es keine Hoffnung. Gott interessiert sich nicht für mich. Ich kann nichts. Gott kann mich nicht gebrauchen. Ich bin doch gar nicht so schlecht. Andere sind viel schlimmer als ich. Gott sieht doch meinen guten Willen. Ich habe mein Leben unter Kontrolle. Jeder bekommt, was er verdient. Hast du was, bist du was? Hast du nichts, bist du nichts. Oder Money makes the world go round, auf Deutsch Geld regiert die Welt. Und so weiter und so weiter. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie du zu dieser Liste hier stehen kannst. Du kannst entweder sagen, ja, ja, genau, die kenne ich allesamt und die habe ich alle unter die Kategorie Lüge eingruppiert und mit denen bin ich im Clinch und habe denen den Kampf angesagt. Kann aber auch sein, dass du bei einem oder vielen Punkten sagst, Entschuldigung, was ist da jetzt bitteschön falsch dran? Wo ist denn da die Lüge? Ich meine, das stimmt doch, oder? Schau dich doch mal um oder schau mich doch mal an. Wir haben festgestellt, dass wir mit unserem Handeln ziemlich genau feststellen können, welche Werte in unserer Kiste liegen. Und wenn jemand jetzt Christ wird, kommt Bewegung in diese Kiste. Wodurch denn? Nun, weil wir Gottes Wahrheiten in unsere Kiste anfangen mit einzubeziehen. Die waren da vorher nicht drin und plötzlich geht's da, kommt da Bewegung rein. Wie geht das? Johannes schreibt im Kapitel 16, Vers 13, wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Und im gleichen Buch, ein Kapitel später, Vers 17, dein Wort ist Wahrheit. Also sind das die zwei Dinge, durch die wir die Wahrheit in unserem Leben Schritt für Schritt der Lüge gegenüberstellen können und sie so aus unserer Kiste rauswerfen können. Gottes Wort ist Wahrheit und der Heilige Geist wird und will uns die Wahrheit in der Bibel zeigen, bis uns zum vollen Verständnis führen, wie Johannes das sagt. Das fängt mit der Frage nach unserem Heil an, geht aber noch viel weiter. Du kannst errettet sein und dennoch einen Haufen Lügen weiter mit dir rumschleppen und dich von ihnen knechten lassen. Aber hier an der Stelle eine klare Feststellung. Praktisch gesehen ist der Kampf gegen die Lügen in deiner Kiste keine einmalige Aufgabe, dass du einmal dort Ordnung machst und dann ist gut, sondern das ist eine Lebensaufgabe. Das ist ein Prozess, das ist ein Weg. Wie muss ich mir das denn jetzt so vorstellen? Ist mein vierter Advent heute, ne? Nächste Woche ist Weihnachten schon rum. Ist das so ein Prozess, dass man sagt, ja, wenn die Verwandtschaft dann fort ist, dann setze ich mich mal dahin und dann mache ich mal die Kiste auf und dann nehme ich mir mal die Bibel und die Konkordanz. Also das ist so für die Jüngeren, das hat man früher gebraucht, als es noch keine Bibel-Apps gab und Google. Und dann gucke ich mal so, was ich in meiner Kiste drin habe und dann gucke ich mal, ob das mit dem Wort Gottes passt und dann gehe ich das da so durch. Ja, vielleicht ein bisschen schräg, eher was so für die Gruppe der theoretischen Nerds, aber vom Ansatz her vielleicht auch gar nicht so doof. Frage ist nur, wie weit komme ich in diesem theoretischen Vorgehen? Weil wir nämlich ganz schön gut da drin sind, wenn es darum geht, uns was vorzumachen. Beispielhaft, da fragt man so einen fromm sozialisierten Menschen, glaubst du, dass Jesus dich bedingungslos liebt? Und dann sagt er, natürlich. Vielleicht noch mit so einem leicht erlösten Lächeln. Aber in seinem Handeln, das guckst du dir an und denkst, sieht schon so aus, als ob der sich da noch was verdienen will bei Gott. Die Frage ist also immer wieder die, inwieweit unser Tun mit dem Handeln übereinstimmt. Quatsch, mit dem Handeln, Blödsinn, mit der Wahrheit übereinstimmt. Tun und Handeln sind doch das Gleiche. Und da ist der Heilige Geist so hilfreich und wertvoll, indem er uns halt in unserem Alltag immer wieder draufstupst. Denn wie hat Jesus gesagt, er wird uns in die Wahrheit führen. Das gilt für das Lesen in der Bibel gleichermaßen wie für den Rest des Tages. Lad ihn doch ein, auf die Art und Weise immer mehr Raum in deinem Leben einzunehmen. Und noch eine Randbemerkung an der Stelle, wenn diese Stimme in dir, so habe ich dir doch immer gesagt und schon wieder und du bist ein Loser und du kannst doch nichts und dich also unter Druck setzt, dich fertig macht, dass du unter dem Teppich verschwinden willst, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass der Adressat nicht der Heilige Geist ist, sondern der Teufel. Weil der Heilige Geist redet anders. Der zieht in seinem Reden dich in die Nähe Jesu. Der ist liebevoll. Das heißt nicht, dass immer alles runtergeht wie Öl, was er sagt, aber er möchte den Weg zu Jesus bahnen. Er möchte den Weg zur Heilung. Er möchte den Weg zur Vergebung, zur Wahrheit. Dass du nicht bleibst, wo du bist. Jetzt gibt es nach meiner Beobachtung zwei Sorten von diesen Lügen. Die eine Sorte, das ist für uns relativ einfach. Da lesen wir die Wahrheit Gottes und sagen, oh, Halleluja. Da nehmen die alte Lüge und schmeißen die, soweit es geht, aus der Kiste raus, legen Gottes Wahrheit in die Kiste und sagen, jawohl, da bleibst du. Das ist gebongt und den Platz macht dir keiner mehr streitig. Da gibt es aber auch die Sachen, wo das nicht so einfach ist. Und das sind oft so die Fragen, die Themen, die sich um unsere Person drehen. Da fällt es uns oft schwer, Jesus zu glauben, wenn Jesus Sachen sagt wie, ich habe dich je und je geliebt. Oder du bist schön. Oder du bist gerecht. Oder diene mit dem, was du von mir empfangen hast. Da seufzen wir dann und sagen, du hast ja keine Ahnung, was du da sagst. Wenn du wüsstest, was ich getan habe. Oder was ich nicht aufhören kann zu tun. Wenn du wüsstest, was ich für einen Charakter habe. Bist du eigentlich blind? Hast du gesehen, wie ich aussehe? Hallo? Was soll denn daran bitte schön schön sein? Und was soll ich denn bitte können? Ich bin ein Loser und das war ich schon immer und das bleibe ich auch immer. Das ist eigentlich verrückt, aber offensichtlich ist uns manchmal die Lüge, lieber als die Wahrheit. Mag dran liegen, dass wir es schon einfach zu oft gehört haben, dass sich das festgemauert hat in uns. Mag aber auch manchmal daran liegen, dass so ein Gefängnis, selbst wenn wir es hassen, uns doch ein Gefühl der Sicherheit gibt. Und die Freiheit ist dann fremd, unbekannt, unsicher. Was ist, wenn das nicht trägt, wenn ich es nicht packe? Dann sitze ich bald wieder hier, um eine Enttäuschung reicher. Aber Jesus hält dir die Hand hin und sagt, komm, trau dich, lass dich auf mich ein. Ja, das ist ein Risiko und weißt du was, ich will dir was verraten, du wirst zwischendurch wieder scheitern. Und? Wer hat denn eigentlich gesagt, dass es um Perfektion geht? Das ist auch noch so eine Lüge. Es geht nicht um Perfektion. Jesus und der Heilige Geist laden dich ein, der Lüge den Rücken zuzukehren und die Wahrheit zu glauben. Und dann mit jeder Lüge, die du mit den beiden zusammen aus deinem Leben rausgeschmissen hast, ein Stück mehr zu der Freiheit gelangst, die dir verheißen ist. Und wenn ich jetzt nochmal zurückkomme zu dieser unvollständigen Liste, habe ich mal plakativ, das hat auch nicht den Anspruch von Vollständigkeit, vielleicht findest du einen ganz anderen oder viel, viel bessere Verse, aber ich habe den ganzen Statements mal ein Bibelwort gegenübergestellt. Zum Beispiel, ich bin nichts wert. Gott sagt, ich habe dich je und je geliebt. Du sagst, ich muss mich anstrengen, um Gottes Liebe zu verdienen. Gott sagt, er erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Oder, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat mit seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Ich bin hässlich. Hohelied, du bist schön, meine Freundin, meine Geliebte und auch mein Freund, mein Geliebter. Man lebt nur einmal. Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wie jemand von diesem Brot isst, der wird ewig leben. Hauptsache gesund. Was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Du musst zuerst an dich denken. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Für mich gibt es keine Hoffnung. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Gott interessiert sich nicht für mich. Auch sind die Haare auf eurem Haupt alle gezählt. Und das ist bei einer Glatze noch viel schwieriger, glaubt mir. Fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Ich kann nichts, Gott kann mich nicht gebrauchen. Gott sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Also nicht über sich selbst, sondern zu dir, zu mir. Ich bin doch gar nicht so schlecht, andere sind doch viel schlimmer als ich. Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Gott sieht doch meinen guten Willen. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Ich habe mein Leben im Griff. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Jeder bekommt, was er verdient. Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Hast du was, bist du was, hast du nichts, bist du nichts. Nichts nützt Reichtum am Tag des Zorns, Gerechtigkeit aber rettet vom Tod. Und Geld regiert die Welt? Jesus trat zu ihnen und redete zu ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Jetzt haben wir die ersten beiden Ebenen dieser Aussage gehört, fehlt noch eine und die dauert nicht so lang. Und das ist gleichzeitig Gipfel und Basis von allem und das ist die Tatsache, dass die Wahrheit nämlich einen Namen hat, Jesus. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus von sich selbst, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Die Wahrheit einfach nur so ist zwar gut, aber wenn es Jesus nicht gäbe, wer würde die Kraft und die Macht haben, uns aus unserer Schuld rauszuholen? Ohne Jesus wäre der Heilige Geist noch immer bei Gott und nur vereinzelt, punktuell, zeitweise mal auf besondere Menschen gekommen. Erst durch ihn konnte er auf jeden ausgegossen werden, der sein Leben Jesus anvertraut, von Neuem geboren werden, wie die Bibel dazu sagt. Und auf wen sollte der Heilige Geist denn hinweisen, als unseren Retter und Erlöser, wenn nicht auf Jesus? Und dieser Jesus ist Mensch geworden, hat sich in die Niedrigkeit unserer Welt aufgemacht, um uns zu erlösen. Er kam ganz klein und schwach und hat sich in die Abhängigkeit von Menschen begeben. Und das ist jetzt dann so der vierte Advent. In zwei Tagen ist Heiligabend. Da dürfen wir in dieser Advents- und Weihnachtszeit uns ganz besonders nochmal das vor Augen stellen, überlegen, was das für dich, für mich bedeutet und daran unser Leben ausrichten. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen.